zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. Glaube ich, gibt es die Angst natürlich zum einen aus der Sicht der Alten, also aus meiner Sicht, verdrängt zu werden, Platz machen zu müssen und nicht die Anerkennung für die Arbeit, die man geleistet hat, von der man denkt, dass man sie geleistet habe, zu bekommen.
Du hörst Pissi, den Podcast des Missy-Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Für Pissi sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pissi, dem Podcast des Missy Magazin. Mein Name ist Ola, ich bin Teil des Missy Teams und freue mich sehr auf dieses Gespräch heute über feministische Generationen bzw. feministische Generationenkonflikte mit meinen Gästinnen Ines Kappert und Özge Inan. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Vorab, liebe Hörende, wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns bei Spotify folgt, uns eine Bewertung dalasst oder unseren Podcast weiterempfehlt. Das hier ist die letzte Folge der aktuellen Pissi-Podcast-Staffel in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Ihr könnt also 5 weitere Folgen entdecken, beispielsweise über Friendship-Breakups oder feministische Solidarität im Kontext des Krieges in Gaza, aber auch poppigere Themen wie Poop-Feminism oder die Neuauflage des Sammelbandes Eure Heimat ist unser Albtraum. Jetzt freue ich mich sehr darauf, euch unsere Gäste vorzustellen. Özge, du bist Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Migration sowie Frauen- und Menschenrechte. Du hast Jura studiert und bist jetzt an der Deutschen JournalistInnenschule in München. Dein Debütroman »Natürlich kann man hier nicht leben« ist 2023 erschienen und beschreibt die Geschichte einer politischen und widerständigen Familie über mehrere Generationen in der Türkei und in Deutschland. Schön, dass du hier bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und da wir heute über feministische Generationen sprechen, wollen wir auch unser Alter transparent machen.
Ich bin 27.
Du bist 97 geboren.
Ja.
Ines, du bist Doktor der Literaturwissenschaften und Journalistin, aktuell die Co-Leiterin des Gunda-Werner-Instituts. Das ist die feministische Stiftung der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Du hast das Taz-Meinungsressort geleitet und 2017 zusammen mit Annika Reich das Literaturportal Weiterschreiben gegründet, eine Plattform, die Autorinnen im Exil die Möglichkeit gibt, weiter zu veröffentlichen, also weiter zu arbeiten, weiter zu schreiben. Schön, dass du hier bist.
Hallo, freue mich sehr. Und ich bin doppelt so alt wie Özge, 54.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ines, du bist 1970 in Ulm geboren. Özge, du kommst aus Berlin und ich bin 1987 noch in der DDR geboren. So, das heißt, welche Generationen haben wir hier sitzen? Wusstet ihr, dass ihr die Gemeinsamkeit habt, dass eure Geburtsjahre jeweils an 2 Generationen gerechnet werden können?
Ich weiß, dass es mit meinem so ist. Ich wusste natürlich nicht, dass es mit Ines so ist.
Ich wusste es nicht. Nee.
Genau, also du bist 1970 geboren, ja. Ines. Das heißt, du bist entweder Babyboomer, also so ein ganz später Babyboomer, oder ein ganz früher Generation X. Reden wir gleich drüber. Habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen. Und Özge beim Jahrgang, ne, 97 wird sich ja ganz erbittert gestritten, ob das jetzt Millennial ist oder eben schon Gen Z. Was ist eher so dein Vibe?
Mein Vibe ist deswegen Gen Z, weil ich mich an die soziologisch extrem fundierte Regel halte, wenn man sich an 9/11 erinnern kann, ist man ein Millennial, wenn nicht, ist man ein Gen Z, und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern und deswegen bin ich Gen Z.
Okay, gut. Ist auch besser für unsere Generationendiversität heute hier. Okay, interessant mit dem 9/11, das wusste ich nicht. Aber stimmt, ich kann mich erinnern.
Du, ja.
Du wahrscheinlich
ich, nee, auch. Ich jetzt langsam nicht mehr.
Aber Ines, genau. Also du bist diese, was ich gerade gesagt habe, späte Baby-Boomer-Generation. Boomer ist ja mittlerweile eine Beleidigung geworden für, wenn jemand etwas nicht versteht und es sich auch nicht lohnt, es zu erklären. Das ist so Internet-Lingo sozusagen. Ist man dann lieber Gen X?
Also ich habe mich tatsächlich der Gen X eher zugerechnet gefühlt, weil ich eben mit der Literatur Generation Golf, Bundesrepublik eben so popkulturell aufgewachsen. Nicht, aber da erinnere ich mich einfach an die Debatten. Es war ja damals sozusagen das Bild, was aufgerufen wurde. Die Leute, die eben in die Schule mit dem Golf des Papis fahren. Ne? Das war ja die Generation Golf. Natürlich ganz Bundesrepublik geframed, ohne es zu wissen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Aber ich habe mich sehr viel mit dieser Popliteratur beschäftigt. Und deswegen habe ich also auch durchaus kritisch, wie ich hoffe, aber trotzdem war das für mich eine Referenz. Und deswegen sortiere ich mich, wenn ich mich überhaupt dazu sortiere, zu solchen Sachen, dann eher dazu.
Ah, Generation X. Ich habe das Gefühl, auch weil ich dann nochmal so erstaunt war, obwohl es ja auch die Generation meiner Eltern ist, aber halt Ostdeutsch, also ganz anders, das spielt gar keine Rolle. Das spielt die Wende eine Rolle und die Generation ist erstmal egal, muss ich sagen. Es ist sozusagen der gleiche Bruch für alle gewesen. Ich habe deshalb über Gen X ein bisschen recherchiert. Also ihr habt ein hohes Bildungsniveau, Doktor der Literaturwissenschaften. Ihr habt aber auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis, steht da drin. Generation Golf, keine Ahnung, wann das dann kam sozusagen. Und ein ausgeprägtes Konsumverhalten, fand ich eine ganz interessante Analyse. Was sagst du dazu? Also weil so eine wirkliche Social-Media-Brand ist Gen X ja nicht geworden. Ihr hattet wahrscheinlich Besseres zu tun, ich weiß es nicht.
Also Social-Media gab es ja einfach nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz große, überhaupt nicht wegzureden, eine niemals zu überschätzende Differenz, ob du ins Internet rein sozialisiert wurdest wie ich. Ich habe angefangen im Studium das Internet zu benutzen. Das heißt, ich habe meine Jugend und mein frühes Erwachsensein habe ich an der Grenze verbracht. Ja, und Social-Media gab es nicht. Anders als du, Özge, und natürlich auch als du, Ulla. Das ist ja eure Lebenswelt. Insofern ist das, glaube ich, wirklich die Differenz, wenn du jetzt sagst, sehr konsumorientiert und ne, diese Adjektive, die jetzt zugeordnet werden, da wäre ich vorsichtig. Also natürlich gibt es die Konsumorientierung, klar. Ich war jetzt halt eher im Selbstverständnis, eher progressiv, Antikonsum, eher öko. Da passte das dann nicht, ne? Und da reden wir ja bestimmt auch noch drüber, wie viel Homogenisierung so ein Generationenbegriff mit sich bringt oder mit sich bringen kann.
Auf jeden Fall. Aktuell habe ich das Gefühl, gibt es auch so eine Versessenheit, ehrlich gesagt, auf diese Generationenbegriffe. Also ich glaube, im Allgemeinen ist diese Auf- und Unterteilung in Generationen überpräsent. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also auf Social Media, klar, die Boomer, die werden irgendwie fertig gemacht mit okay, Boomer. Aber das ist ja auch klar, das sind ja die Chefs jetzt. Also logisch, ne? Seine Chefs hat man immer auf dem Kieker, richtig so. Die Millennials, also sozusagen meine Generation, die machen irgendwie ihren Weltschmerz-Content und man redet darüber, dass man irgendwie arbeiten muss und flüchtet sich in die Popkultur der Kindheit. Das ist so das, wie wir so kompensieren. Und die Gen Z, die wird prinzipiell erstmal von allen anderen Generationen fertig gemacht, als eine, die nichts leisten möchte, habe ich so das Gefühl. Und ihr Leben irgendwie mit doofen TikTok-Tänzen verschwendet. Also insgesamt sind die Generationen sehr in Stellung gegeneinander gebracht. Und da würde ich gern mit euch drüber reden, was uns das bringt und ob das nicht vielleicht auch eine sehr toxische Herangehensweise an den Generationenaustausch gibt. Prinzipiell kommt dieser Generationenbegriff ja aus der Soziologie, mit dem wird da sehr viel gearbeitet, damit wird Gesellschaft untersucht. Aber das, was wir jetzt über Boomer, über Gen Z oder Millennials zu wissen glauben, das kommt, und das kann ich sagen, weil ich Kulturmanagement studiert habe, das kommt wirklich alles eher aus dem Marketingbereich und auch aus dem Personalführung und Personalwesenbereich. Deshalb hat sich das durch das Internet auch alles ein bisschen verselbstständigt in die Popkultur hinein. So ein Semi-Wissen über Generationen, so wie ich gerade sozusagen wiedergegeben habe, was sind die drei Attribute der Gen X? Und da muss man wirklich aufpassen, was wirklich valide Aussagen sind und was eigentlich vielleicht auch schädliche Aussagen über bestimmte Generationen sind. Feministisch gesprochen reden wir ja sowieso nicht über Generationen, sondern über Wellen, über feministische Wellen. Da möchte ich mit euch auch später tiefer noch eintauchen. Und das Thema der feministischen Generationenkonflikte, wegen dem wir heute hier sind, das ist ja im Moment jetzt nicht unbedingt das Hot Topic. Also es gibt auf jeden Fall andere, die heißer diskutiert werden. Aber es gibt einen Tag im Jahr, wo das immer hochkocht. Wisst ihr, welchen Tag ich meine?
Den 8. März, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber man kann das gesamte Jahr über sich in seine, meinetwegen, Alterskohorte oder seine Bubble oder seine Internetwelt oder wie auch immer zurückziehen. Aber am 8. März, und ich kann euch da gerne dann noch mehr Einblicke darüber geben, wie das im Kontext von Missy Magazin stattfindet, prallen die unterschiedlichen feministischen Generationen zusammen. Mindestens an dem einen Tag. Und dann müssen sich alle immer erstmal Monate davon erholen danach. Das ist meine Wahrnehmung. Aber zum Einstieg möchte ich natürlich unbedingt mehr über euch wissen und euch besser kennenlernen. Möchte euch gerne fragen, wann hast du dich das erste Mal als Feministin verstanden?
Ich meine, ich war 15, 16 ungefähr. Und es war ein 8. März tatsächlich. Und ich war auf der Demo natürlich. Es war davor eher so ein, ich komme aus einem sehr politischen Haushalt. Es war so eine Selbstverständlichkeit immer darin. Alles, was irgendwie die gesellschaftliche Linke macht, finden wir irgendwie erstmal prinzipiell gut. Und deswegen geht man zum Ostermarsch und deswegen geht man zur LL-Demo und deswegen geht man am 8. März natürlich auch auf die Straße, so ungefähr. Wie gesagt, mit so 15, 16 oder so war es zum ersten Mal so, dass ich tatsächlich verstanden habe, wovon da gesprochen wird und dass ich mir was richtig drunter vorstellen konnte und dass auch die Redebeiträge irgendwie von Leuten kamen. Damals war viel politische Bildung stattgefunden bei mir über Redebeiträge auf Demos. Es war wirklich irgendwie so eins der ersten Male, dass ich verstanden habe, okay, die Sachen, die ich irgendwie im Internet lese, auf Tumblr, also in so Englisch, was ich dann nur halb verstehe, irgendwie im Schulenglisch, das hat eine Entsprechung. Es hat eine Entsprechung, die ich in meinem Leben auch wiederfinde, quasi transportiert über diese Redebeiträge auf den Demos. Und ich weiß noch, dass der eine Redebeitrag endete mit dem Satz, wir stehen nicht zur Verfügung. Und das ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Ich habe dann später das ganz stolz irgendwie meinen Eltern erzählt und wie geil diese Rede war und dann dieser Satz am Ende und so. Ganz lange habe ich dann gesagt, Feministin natürlich. Und dann fiel irgendwie diese Debatten, die dann wieder mehr online waren, dieses Emma Watson-mäßige, denkst du, dass Männer und Frauen gleichgestellt sein sollen? Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Feminist oder eine Feministin. So. Dieses Verständnis hatte ich halt auch eine Weile, dann ist das Pendel umgeschlagen in Männer können gar keine Feministen sein und so dieses so das Gegenteilige sozusagen. Und heutzutage bin ich so ein bisschen, ja mein Gott, also
jetzt wo du alt bist.
Mit der Altersmilde kommt dann so, ja, dass ich mir denke, klar, irgendwo, ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich bin keine Feministin, weil Feministinnen sind für mich meine Hasserinnen, dann diskutiere ich da jetzt nicht rum. Denke ich mir, ja, okay, mach dein Ding.
Aber was bedeutet das, wir stehen nicht zur Verfügung? Also es gibt mir auch einen guten kämpferischen Vibe, aber was heißt das eigentlich?
Das war im Kontext von, da können wir ja auch nochmal vielleicht drüber reden, ob nicht unser junger Feminismus ein bisschen sehr darauf reduziert ist. Es war im Kontext von belästigt werden, sexualisiert werden, objektifiziert werden, auf der Straße, auf Arbeit und so weiter, in der Schule. Genau, irgendwie dieses typische, nur weil mein Rock kurz ist und so weiter. However we dress, wherever we go, yes means yes, no means no mäßig. Mhm. Heute finde ich ein bisschen, es wird ein bisschen sehr viel drüber geredet. Das ist ein bisschen sehr viel irgendwie wir als Opfer und nur als Opfer und dann kämpferisch, aber auch nur in der Reaktion sozusagen auf diese Opferwerdung und nichts oder wenig irgendwie kreativ Eigenes. Da ging es um darum und dieser Satz hat mich eben dann sehr geprägt.
Ach, jetzt würde ich das gerne von dir auch wissen, Ines. Und dann würde ich dich direkt bitten, auch nochmal zu vergleichen, weil diese Fragen nach Selbstbestimmung jetzt, von denen Özge gerade gesprochen hat, ich vermute leider, darüber habt ihr auch schon geredet, früher.
Ja, das Thema kurzer Rock, wie sehe ich aus? Bin ich verantwortlich für die Übergriffe, die mir widerfahren auf der Straße und so weiter? Das ist, glaube ich, ein Klassiker, leider. Das wiederholt sich. Da kann ich sofort anknüpfen, da habe ich sofort Bilder, da fühle ich mich sofort jung.
Oh mein Gott.
Und was war für mich so das erste Mal, dass ich wirklich dachte, so jetzt ganz klar Feminismus, also ich identifiziere mich als Feministin, das war tatsächlich, das traue ich mich kaum zu sagen, das
doch.
War 98, 90, lange vor eurer Geburt. Und zwar in Memmingen. Memmingen in Bayern, da gab es den großen Prozess gegen einen Arzt, der Schwangerschaften beendet hat, der Abbrüche vorgenommen hat. Und das wird häufig so beschrieben als der moderne Hexenprozess, weil damals es eben so war, er wurde angeklagt, das war noch vor der Reformierung von 218. Und es wurden Patientinnenlisten geleakt und 256 Frauen, die Abbrüche vorgenommen haben, wurden vor Gericht geladen und wurden stigmatisiert. Er hat ein Berufsverbot bekommen. irgendwie sowas wie 3 Jahre Freiheitsstrafe. Das wurde dann, ist dann in Revision gegangen. Dass er hat dann 20 Jahre lang dafür gekämpft, dass er wieder freigesprochen wurde. Das ist ihm auch gelungen. Aber das war eben die Zeit. Ich war da 18. Ich habe mit 19 selber zum ersten Mal eine Schwangerschaft beendet. Das war das Klima. Und ab da war dann irgendwie klar, jetzt nehme ich auch den lila Luftballon, weil man muss einfach wissen, wo man da steht.
Lila Luftballon, war das jetzt ein Symbol oder gab es wirklich lila Luftballons?
Nee, auf der Demo in Memmingen, mit denen ich meine Freundin war, befreundete Mutter hat uns hingefahren, wir waren ja noch klein. da gab es wirklich lila Luftballons und das war so ein bisschen das Symbol der Alten, also diese lila Latzhose und so. Da haben wir uns nicht so wohl mitgefühlt. Eben. Wir wollten da ein bisschen anders sein, wollten uns auch nicht in die Schublade stecken lassen, so erinnere ich das zumindest. Und in dem Moment, wo das so abging und so eine Kriminalisierung stattfand und mich ja auch betroffen hat, weil ich ja auch dann kurz darauf auch ungewollt schwanger war und das Thema ungewollt schwanger sein einfach ein großes war für uns, da habe ich dann gedacht, so, das bin ich jetzt und mit allen Konsequenzen.
Das ist ja eigentlich schon so ein richtig schöner generationsübergreifender Griff, dass du sagst, der lila Luftballon, der hat uns eigentlich nicht so richtig entsprochen. Aber wir haben dann trotzdem den genommen oder auch diesen Kampf mit den anderen zusammengekämpft, weil es eben so ein wichtiges Thema ist. Gibt's bei dir so ein Symbol wie diesen lila Luftballon, den du mit deiner FeministInnenwerdung zusammenbringst?
Ich fürchte tatsächlich nicht, aber die Farbe lila einfach allgemein als so die klassische FeministInnenfarbe, auch tatsächlich im Kontext der türkischen Frauenbewegung, aus der meine Mutter ja kommt. Dieses ganz bestimmte Lila ist da immer für mich auch sehr präsent gewesen.
Ich bin aus dieser Generation, in der es so richtig, richtig uncool war, sich Feministin zu nennen und wo wir auch in linken und auch sehr linksradikalen Kontexten uns selber so nicht genannt haben und es so wichtiger war, du auch, sagst du, Ines, ja. Also du,
es hatte einen Preis.
Ja, total. Preis. Genau. Und ich habe mich erst als Feministin politisiert, als ich angefangen habe, in politischen Kontexten eher so Führungspositionen einzunehmen und halt gemerkt habe, wie beschissen ich behandelt wurde. Also sobald ich meine Scheißfresse aufgemacht habe, mir alle anderen Genossen auf die Titten geguckt haben und ich angefangen habe, nur noch schwarz anzuziehen, weil ich mich sonst gar nicht wohl gefühlt hätte, Reden zu halten zum Beispiel. Und ich habe mir das dann richtig als Protest angeeignet. Ich würde gern von euch noch mehr erfahren, wie, du hast es schon angefangen, du hast gerade so einen richtig knackigen, geilen, buzzwordigen Abriss über, wie sich dein Feminismus verändert hat, gegeben. Aber vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen mehr Einblicke geben, also wirklich von diesem Politisierungsmoment auf der Demo zu Redebeiträgen. Also liebe Eltern, nehmt eure Kinder auf Demos mit, es bringt was. Hinzu, wo du jetzt stehst, ja, als Journalistin, Autorin. Bei dir steht ja auch ganz explizit, du bist sozusagen Frauenrechte und Menschenrechte orientiert. Also es ist ja auch eine Erweiterung von diesem Feminismusbegriff.
Ja, es war definitiv mal prägender für meine Weltanschauung, eine Frau zu sein, eine Feministin zu sein, für Frauenrechte zu sein. Und das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also ich würde mich nicht wohlfühlen mehr damit zu sagen, ich bin Feministin, Punkt, das war's. So, weil mir das vorkommt wie eine Reduktion von ganz vielen verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen geprägten Welt eins. Ja. Und diese Ausbeutungsverhältnisse stehen natürlich nicht nebeneinander. Das finde ich auch ein Fehler irgendwie der Identity Politics als Trend, die dann immer alle sagen, sie sind intersektional, aber nicht verstehen, was das heißt und trotzdem ihre ganze Politik sich darauf ausrichtet, als stünde das so nebeneinander. Und das, finde ich, ist eine Erkenntnis, die aber eben kommt, glaube ich, mit mehr sich anlesen, mehr mitbekommen, einfach ein bisschen wacher durch die Welt gehen und wirklich auch Social Media als Politisierungsinstanz so ein bisschen nicht außen vor lassen, aber einfach erweitern durch andere Sachen, durch die normale Welt.
Verstehe. Ines, dein Feminismus, wie hat der sich entwickelt? Wie würdest du das, lässt sich das abreißen?
Also ich glaube, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, wie viele feministische Kämpfe gleichzeitig gekämpft werden. Für mich war total prägend Queerfeminismus, Judith Butler, 1990 auf Englisch, 91 auf Deutsch. Das haben wir dann im Studium, autonome Seminare, das haben wir dann rauf und runter gelesen, Gender versucht zu kapieren. Und gleichzeitig gab es ja ganz viel Gleichstellungspolitiken und das Gleichstellungsgesetz wurde verankert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe Philosophie studiert, das war meine Welt. Sozusagen, wie man Institutionen reformiert, das war nicht meine Frage. Und es hat aber gleichzeitig stattgefunden. Und wiederum gleichzeitig hat ja auch stattgefunden, was sich dann 2000 in Peking manifestiert hat, Women, Peace and Security, ja, also das zum allerersten Mal auf der UN-Ebene Vergewaltigung als Kriegswaffe anerkannt wurde. Das hat ja auch einen ewig langen Vorlauf gehabt. Auch das habe ich nicht mitbekommen. Hm. Und das ist jetzt sozusagen die Perspektive, die ich jetzt habe. Natürlich mache ja auch Feminismus jetzt professionell, also kann da viel, auch viel Zeit aufwenden dafür. Aber wie viel gleichzeitig gekämpft wird.
Ja.
Dadurch, finde ich, ist auch Feminismus nicht mehr so einengend. Mhm. Ja, also, weil das ist dann für mich nicht mehr das eine Label. Ich bin eben, es geht um Gender, ja, mhm. und es geht um Nicht-Binarität, sondern es geht eben genauso um. Mhm. Und diese Horizonterweiterung auch innerhalb der feministischen Kämpfe, das habe ich mir erst erarbeiten müssen. Was sich auch bei mir verändert hat, einfach über die Biografie, ist, dass es natürlich erstmal als mit Anfang 20 darum ging, sehr stark sich selbst zu verstehen, mhm. mit den eigenen Begehren, mit dem eigenen Körper, mit anderen Körperformen, mit anderen, wie ziehe ich mich an, also wie stelle ich mich da, welches Bild will ich von mir abgeben, diese ganzen Sachen. Und das ist jetzt in meinem Alter einfach ein bisschen geklärter. Da mache ich jetzt mir einfach nicht mehr so viel Gedanken drüber. So, es ist halt so, wie es ist. Und jetzt geht es mir eigentlich wieder nochmal auf eine andere Art und Weise um Strukturen. Also das, was mir jetzt immer wichtiger wird, ist eben darüber nachzudenken, wie man eigentlich feministische Räume halten kann, Strukturen halten kann, dass nicht immer wieder alles auf Anfang gestellt wird, dass es nicht immer nur darum geht, Drittmittel einzuwerben, sondern dass man tatsächlich Struktur hat, an die man anknüpfen kann, die einfach mal da ist und zur Verfügung steht. Das ist ein anderes zur Verfügung stehen, ja. als du am Anfang gesagt hast. Aber ja. Und wie wichtig das ist, das zu haben, um überhaupt Feminismus eben als die Grundlage von Demokratie zu betreiben oder zu verstehen und entsprechend zu verankern. Also diese Strukturfrage. Und so letzter Punkt, in meiner eigenen Denkbewegung bin ich halt vom Queerfeminismus zum intersektionalen Feminismus gekommen. Das war so die Bewegung. Das war jetzt, also mit Anfang 20 und 30, muss ich sagen, war das Antirassistische nicht so im Vordergrund. Auch das Lernen von migrantischen Feminismen, das kam erst hinzu. Das ist eine Lernbewegung bei mir gewesen.
Ich musste gerade dran denken, Ines, als du das gesagt hast, und man denkt in meinem Alter einfach nicht mehr so viel drüber nach, über wie ziehe ich mich an und wie sehe ich aus und so. Es gibt so ein Meme, ich übersetze mal auf Deutsch. Eine Influencerin macht eine Fragerunde und die Frage ist, was ist dein Ratschlag für unselbstbewusste junge Frauen? Und sie sagt so, ich glaube, ihr denkt ein bisschen zu viel über euch selber nach. Und das fand ich irgendwie, das ist mir auch so hängen geblieben. Ich dachte so, ja, oh mein Gott, stimmt.
Auf jeden Fall. Es entspannt mich gerade, dass du sagst, dass das irgendwann aufhört, weil ich tatsächlich mit meinen Leuten und Genossinnen oft da sitze und wir uns sehr oft fragen, wann unsere Body-Issues und unsere Probleme irgendwann mal aufhören. Wie lange habe ich mich jetzt feministisch gebildet? Über 15 Jahre. Und es wird nicht weniger. Es gab mal ganz kurz eine gute Zeit, als wir mehr außerhalb des Internets gemacht haben. Aber dann kam das Internet und seitdem habe ich das Gefühl, geht's gerade was Körperpolitiken betrifft. Eigentlich haben wir da so viel erreicht, aber individuell und psychologisch habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass es da starke Rückschritte gibt. Also es gibt eine gute Sprache darüber, wie emanzipiert wir mit unseren Körpern sind. Aber das, was in den Leuten stattfindet und wie viele Produkte es jetzt braucht und wie krass die Normen geworden sind, da finde ich, da ist eigentlich die Schere noch größer geworden zwischen, was wir politisch sagen und was wir eigentlich fühlen.
Ich meine, das sind ja auch Social Media und die permanente Spiegel, das permanente gespiegelt werden. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt, wenn man älter wird und der Körper altert, das sind auch Dinge, mit denen man sich sehr auch auseinandersetzen muss. Das gelingt mir und gelingt mir nicht. Ne? Was ich genießen kann, ist eben, dass ich denke, ja, so ist es halt. Ich lebe dieses, so ist es halt.
Das ist cool.
Ja. Hautalterung ist ja auch der neue Horror geworden auf Social Media.
Genau.
Leute wollen mich davon überzeugen, dass man an einem wolkigen Tag, an dem man nicht das Haus verlässt, trotzdem 50 LSF Sonnencreme auftragen soll. I refuse to believe, dass das nicht ein Trick dieser Branche ist. Weil erstens, ich habe das mal recherchiert, weil es mich interessiert hat. Man kann es an den Zahlen sehen. Seit sie weniger Profite machen mit dekorativer Kosmetik, machen sie gleichzeitig mehr Profite mit Skincare-Produkten. Mhm. Wie vermarktet man das? Man vermarktet das, indem man den Leuten Angst macht vor Hautalterung. Das Ding ist, dadurch, dass das jetzt ein relativ neuer Trend ist, ist es auch noch nicht so verpönt und geächtet, darauf sich zu beziehen, wie wenn man jetzt in modernen, aufgeklärten Instagram-Spaces damit angeben würde, wie dünn man ist die ganze Zeit. dann würden Leute halt in den Kommentaren was sagen. Aber wenn man damit angibt, was für eine tolle junge Haut man hat, dann ist es noch sehr viel akzeptierter aktuell. Ich hoffe, es ändert sich und ich hoffe, die Leute wachen mal auf. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem, was ich sehe, weil die Kosmetikindustrie kommt einfach sehr gut hinterher. Generell, der Kapitalismus ist super darin, emanzipatorische Bewegungen zu schlucken. Wir wissen es alle.
Wenn er was kann, zur Genüge, dann das.
Dann das, ja. Und geile Filme.
Ja, ja, das ist wirklich dieser Choice-Feminism, für den ja, finde ich, zu Recht auch gekämpft wurde. Weil wenn es dann um Sachen wie Religion geht oder um Sachen, wie lebe ich mein Leben? Möchte ich heiraten oder möchte ich es nicht? Möchte ich in einer queeren Poly-Beziehung leben oder nicht? Wenn es so ganz materiell ist, dann, finde ich, ist das total gut, zu sagen, wir bewerten andere nicht in dem, was sie tun. Du willst Pornos gucken? Mach's. Du willst keine Pornos gucken? Mach's nicht. Alles ist okay. Wir als Bewegung respektieren das. Aber genau das, was sozusagen jetzt der ja, ekelhafte Twist ist, sozusagen das auf Konsum zu übertragen und sogar auf Emanzipation. Eben emanzipatorische kleine Ecken damit reinzunehmen und so Kosmetikprodukte zu verkaufen. Mhm. Wir hatten neulich in Missy dazu das erste Mal auch von unserer Seite aus auch mal wieder so einen kritischen Take zu diesem ganzen Hautcreme, Skincare, Botox, dies, das. Und ich habe so gemerkt, selbst wie erfrischend ich das fand, obwohl ich ja nun wirklich mit an den Schalthebeln sitze, sowas zu initiieren. Aber genau, man sich dann auch immer so zurücknimmt als Respekt vor der Wahl der anderen.
Ja, ich habe ja wirklich große Probleme mit, weil man kann ja gar nichts mehr analysieren, wenn absolut alles immer okay ist. Mhm. Erstens, wie gesagt, man kann es nicht mehr analysieren. Zweitens, zwischen okay und nicht okay gibt es noch egal. Und das vergessen die Leute irgendwie manchmal. Und ich wünschte, das wäre nicht so. Also ich wünschte, man könnte einfach mal sagen, was der einzelne Mensch macht, ist egal. Wir analysieren das jetzt mal. Das kann ja nicht so schwer sein.
Dass es nicht so persönlich dann immer wird, meinst du, sondern genau. Ist das vielleicht auch so eine Streitkultur, die uns im Feminismus verloren gegangen ist? Lasst uns über feministisch streiten reden. Am liebsten natürlich zwischen den Generationen. Ich mache mal den Aufriss mit dem, was ich diesen 8. März erlebt habe, wenn ihr Lust habt. Ich war eigentlich auf dem Weg nach Hause, glaube ich, weil ich streik am 8. März immer. Genauso wie bei dir, Ines, mein Job ist Feminismus. Das ist eine interessante Situation, in der wir da sind. Und deshalb bin ich so, am 8. März mache ich gar nichts.
Das ist der eine Tag des Jahres, an dem du keinen Feminismus betreibst.
Genau, ein Tag, an dem mache ich nichts. Und dann war ich irgendwie auf dem Weg nach Hause und wir hatten einen 8. März-Post bei Missy gemacht. Das ist eigentlich auch Routine. Das ist dann nichts Besonderes mehr. Wir wissen, was wir dann wie sagen. Die Posts sind auch gut. Und ich habe im Auto gesehen, ich war bei so einer Mitfahrgelegenheit und sehe, dass dieser Post viral geht, aber nicht in einer guten Art, sondern dass sozusagen unter dem Post sich TERFs versammeln oder auch, ich will auch gar nicht alle als TERFs abstempeln, ich sag einfach, da versammeln sich Feministinnen, die finden, dass wir respektlos Frauen gegenüber sind, einfach nur, wenn wir sagen, feministischer Kampftag anstatt Frauentag. Und es habe ich so ein bisschen nett moderiert und so, aber es ist völlig eskaliert. Und irgendwie wollte ich die Kommentare nicht ausmachen. Es war so ein bisschen, ja, mein politischer Ethos oder so, dass ich so dachte, das kann man jetzt moderieren. Das müssen wir auch aushalten. Generationell. Lasst uns das diskutieren. Aber es war so eine krasse Diskussion, die war so hitzig, die war so emotional, die ist auch unter die Gürtellinie gegangen. Also ich habe einfach gespürt bei den Frauen, die sich dort versammelt haben, sozusagen, die gegen Genderdiversität gesprochen haben, auch gegen queere Perspektiven, auch gegen intersektionale Perspektiven, die sich einfach nur als Frauen unsichtbar gefühlt gemacht haben, weil wir feministisch anstatt Frauen sagen. Das hat mich dann doch nochmal erschüttert, muss ich sagen, weil das war ein astreiner Shitstorm. Also wir kriegen viele Shitstorms, aber das war einer der krassesten dieses Jahr. Und das hat mich dann nochmal auch so aufgewühlt im Kontext von feministischen Generationen, wo ich so gedacht habe, ja Ulla, wo sind denn eigentlich deine Räume, wo du mit Feministinnen anderer oder diverserer Generationen sprichst? Und da kann ich nicht beantworten, die Frage, obwohl ich im Journalismus arbeite, sozusagen ich gebe Infos raus. Aber so ein richtiger Dialog ist es ja nicht, außer wenn ich meinen einzigen freien Tag in so ein Community-Management investieren muss. Ja, das ist nochmal was anderes. Aber ich würde gerne von euch wissen, welche Debatten zwischen Feministinnen unterschiedlicher Generation sind denn für euch gerade am präsentesten?
Naja, das, was du angesprochen hast, Ulla, also das Thema Trans und sozusagen sichtbar machen, unsichtbar machen von Frauen als politische Kategorie oder auch als Identifikationskategorie, das erlebe ich auch. Das ist ein großes, spaltendes Thema und ich überlege halt immer, also ob das so sein muss, also wie man so eine Brücke bauen könnte, weil wo ich ein Gefühl zu habe, also wo ich emotional was spüren kann, ist tatsächlich, es ist so stark gekämpft worden, dass überhaupt Frau als Kategorie, als Analysekategorie eingetragen wird, dass ich sozusagen den Schmerz, irgendein Teil von mir kann das mitfühlen.
Ja.
So. Und gleichzeitig bin ich eben überzeugt davon, dass es einfach viel zu einfach ist, die Welt in Männer und Frauen aufzuteilen, dass das noch nie gestimmt hat. Ich habe mich da auch schon ganz früh dagegen gewehrt, vielleicht auch eine Anekdote. Ich komme aus der Mittelschicht. Meine Großeltern väterlicher wie mütterlicherseits waren eben sehr, sehr, sehr aktive Nazis. Also ich komme aus einer Täterfamilie und eben meine Großmütter, vor allem die eine, war eben eine Täterin, ja, und das konnte ich dann mit diesem, aus meiner Sicht, kitschigen Frauenbücke, Frauen sind die besseren Menschen, dachte ich, ich sitz bei ihr, ja, und das ist nicht der Fall. Aus der Perspektive, und es hat sich dann natürlich ein bisschen ausdifferenziert, hoffe ich, aber hatte ich immer ein Problem damit, so einen einfachen, positiven Frau ist gut. Ja, Begriff.
Frauen sind die besseren.
Die besseren und machen keinen Krieg und den ganzen. Deswegen war für mich Christina Thürmer-Rohr einfach auch so wichtig, die ja das Mittäterschaftskonzept entwickelt hat. Die hat eben aus den Briefen ihres Vaters an ihre Mutter sozusagen eben herauskristallisiert, wie wichtig die Heimatfront war für die Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Ist eine Professorin gewesen in Berlin. Sie lebt noch, was ein Glück. Ja. Und hat eben über diese Analyse eben auch der Mittäterschaft eben auch im Nationalsozialismus diese Kategorie Frau, es sind die guten Frauen, machen keinen Krieg, hart angegriffen, hat unglaublich viel ausgehalten. Und das war aber für mich so ein Zugang, wo ich dachte, klar, feministisch. Deswegen war für mich der Begriff des Feminismus auch so wichtig, weil es nicht eingeengt wurde auf so einen Mythos von der immer guten Frau. Deswegen finde ich das wichtig, eben immer nach diesen Übergängen zu suchen, auch den Schmerz des vielleicht unsichtbarer Werdens anzuerkennen. Und gleichzeitig, aus meiner Sicht, geht es ja einfach nicht darum, einzelne Subjekte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es ist ja eine Befreiungsbewegung. Und es muss ja um Machtkritik gehen. Und wenn es um Machtkritik geht, dann habe ich eben mehr als ein emanzipatives Subjekt. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt wenigstens schon mal bei 3 Geschlechtern sind. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter.
Was ist so in deiner politischen oder vielleicht auch literarischen Praxis der Generationen oder auch feministische Generationenkonflikt? Du hast eine feministische Mama, hast du gesagt. Das ist vielleicht, schätze ich mal, anders als bei uns beiden dann.
Ja.
Erzähl doch mal.
Ja, bei uns ist immer ganz viel dieses, ach Gott, das haben wir auch schon diskutiert. Ach, das haben wir damals auch schon gehabt. Ich habe neulich einen Beitrag zu einem Sammelband geschrieben zum Thema Täter-Opfer-Umkehr bei sexualisierter Gewalt. Und ich habe ihr dann irgendwie so einen Abstract sozusagen referiert zu meinem Beitrag. Und also alles, was sie sagte, war, ja, haben wir auch und das haben wir auch und das haben wir auch schon gesagt. Also wir haben da viel Übereinstimmung. Aber ich muss auch sagen, das Trans-Thema war zum Beispiel bei uns auch schon jetzt keine Hardcore-Diskussion, sondern eher bei ihr so ein, ich will das verstehen, erklär mir das mal. Also so ein, dass sie eben nicht gesagt hat, das haben wir damals auch schon diskutiert, sondern das ist eben so ein, okay, was ist das jetzt irgendwie, wie funktioniert das und so? Nicht das Trans an sich, das versteht sie natürlich, das gab es ja tatsächlich damals auch schon, aber eben mit der Sprache und mit dies und das. Und man liest jetzt irgendwie von einem Anstieg der Transitions bei Jugendlichen und wollen die Leute wirklich jetzt Hormone an Jugendliche geben und so. Also das ist, glaube ich, viel konfliktbehaftet und ich finde das auch keine einfachen Themen. Also ich finde, da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf, in wie früh kann Transition anfangen und so weiter. Bin ich auch wirklich sehr weit entfernt davon, eine qualifizierte Person zu sein und da irgendeine Meinung abzugeben, aber ich befasse mich damit viel und ich finde es wichtig, dass man es diskutiert und es wird ja auch diskutiert, nur eben auch viel auf eine unvernünftige Art und Weise. Und ansonsten, ich finde, man kann tatsächlich das TERF- und Trans-Thema auch unter Sprache fassen, weil dieses sich unsichtbar gemacht fühlen viel ja mit der Sprache zusammenhängt. Also wenn von einer Flinter-Toilette die Rede ist und nicht von einer Frauentoilette, ist es dann überhaupt noch mein Safe Space als Frau? Diese Leute würden nicht von einem Safe Space reden, aber das ist, was sie meinen. Und ich denke, dass das, also wie sieht es mit Sprache aus und mit postmoderner Kritik und so, das ist auch ein ganz anderes Fass, was man aufmachen könnte. Aber ich glaube, dass das auch zum Teil ein Generationenkonflikt durchaus ist, weil, denke ich, auf der einen Seite dann dort die in dem Fall meistens bisschen älteren Genossinnen die Sprache überbewerten auf eine bestimmte Art und irgendwie sagen, wenn von Menschen mit Uterus die Rede ist, wie soll ich dann über meinen Körper reden? Ja. So genauso wie vorher. Also da ändert sich überhaupt nichts.
Ja.
Und aber gleichzeitig ja eben auch wieder in unserer Generation oder in unseren Generationen, in den jüngeren Generationen, dann auf eine andere Weise, finde ich, manchmal die Sprache überbewertet wird und da viel an Gender-Sternchen und Gender-Doppelpunkt und so weiter festgemacht wird. So eine Form von so Sensibilität herrscht, die man ja nicht wegreden kann und ja, die ich auch einfach oft nicht nachvollziehen kann, manchmal schon. Ich bin ein großer Fan des drüber Diskutierens. Das ist auch eine Entwicklung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ah, ja. Also ich war auch mal auf dieser, nein, das ist irgendwie inakzeptabel, man darf dem keinen Raum geben und wenn man dem einen Raum gibt, dann macht man schon Teil des Problems und so. Da habe ich mich auch ein bisschen sehr so gemildert und denke inzwischen, mein Gott, es ist noch niemand irgendwie an dem falschen Wort gestorben. Mhm. Vielleicht kommen wir lieber ins Gespräch. Gendern zum Beispiel ist auch ein Kampf, den ich aufgegeben habe. Ich weiß, dass Missy sieht es anders, zu Recht, zum Glück. Aber also ich habe die Energie einfach nicht.
Du genderst nicht mehr?
Nee, also ich habe das aktiv tatsächlich auch nie gemacht.
Ja, interessant.
Ich habe es halt hier und da mal in Texten gemacht, weil irgendwie, weil es dazugehörte und so. Aber es leuchtet mir ja auch ein. Und selbst wenn es mir nicht einleuchten würde, ist es ja empirisch auch einfach. Also es muss mir ja nicht einleuchten, damit wir empirisch die Beweise anerkennen können, dass es irgendwie was bringt. Das heißt, ich bin da sehr auf der Seite der Fakten und der Evidenz.
Gut.
Aber ich bin an einem Punkt, wo ich mir denke, Mann, diese ganzen empirischen, schönen, guten Effekte machen es nicht wett, sich tagtäglich mit wirklich ja fanatischen, indoktrinierten Leuten auseinanderzusetzen, die denken, wenn irgendwo ein Doppelpunkt ist und gegendert wird, dann ist das alles Schrott. Johannes Franzen, Literaturwissenschaftler, hat neulich ein Sachbuch veröffentlicht, wo es um was ganz anderes geht. Es geht um Geschmacksfragen und also Wut und Wertung heißt es. Ja. Und der hat die allererste Amazon-Bewertung, die er bekommen hat, die ja sehr wichtig ist in der Buchindustrie, war eine Ein-Stern-Bewertung, wo jemand meinte, ich habe nach 3 Seiten aufgehört zu lesen, weil da gegendert wird und den Quatsch mache ich nicht mit. Und das ist natürlich ein Fanatismus und eine Radikalisierung von so einer konservativen Sprachkritik. Also dagegen ist ja die feministische Sprachkritik ist ja handzahm im Vergleich.
Dabei ist sie kämpferisch.
Ja. Soll sie sein, ja. Mhm. Aber also so kämpferisch waren wir nie, wie so kämpferisch wie die sind. Wie die systematisch Artikel, wo gegendert wird, in die Kommentare irgendwie Shitstorms lostreten, Bücher, wo gegendert wird, schlecht bewerten und sowas. Es ist ein Graus und ich habe die Zeit nicht, ich habe die Energie nicht, ich habe die Kapazitäten nicht.
Okay, choose your battles. Ja. Auf jeden Fall.
Hey, psst. Wenn du keine Folge des Pissy-Podcasts verpassen möchtest, dann folge doch unserem Account hier und lass uns deine Bewertung da. Wir freuen uns riesig über dein Feedback.
Ich verstehe das total, ne? Energie sparen und so, völlig okay, also auch richtig. Aber dann überlässt man ihnen ja auch den Raum. Mhm. Also das ist ja dann auch eine Folge, ne? Mhm. Und ist dann die Konsequenz zu sagen, ich gehe jetzt mal aus dem Kampf raus, aus dem Gender, Sternchen, sozusagen auch um Energien umzulenken. Also geht das überhaupt?
Also meine Erfahrung ist es nicht unbedingt so, dass man ihnen Raum gibt, sondern dass man ihnen in gewisser Weise Raum nimmt, weil sie dann, wenn sie mir einen Hate-Kommentar schreiben wollen unter meinen Artikel, sind sie gezwungen, sich was anderes zu suchen, was sie haten können. Also sie haben dann nicht das, die Feministin, die jetzt wieder uns indoktrinieren will mit ihrem Gender-Scheiß, sondern die müssen dann sich den Inhalt angucken und müssen was zum Inhalt sagen oder sie lassen es. Und das finde ich sehr angenehm. Und darauf würde ich nicht verzichten wollen und deswegen gender ich nicht.
Das ist ein kreativer Umgang auf jeden Fall mit Rechten.
Die Verzweiflung macht erfinderisch.
Habt ihr Erfahrungen damit, wenn wir zurück in so feministische Räume gehen, welche Bedenken und Ängste es gibt, wenn verschiedene Feministinnen zusammenkommen und gemeinsam sprechen?
Naja, also ich glaube, zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, glaube ich, gibt's die Angst natürlich zum einen aus der Sicht der Alten, also aus meiner Sicht, verdrängt zu werden, Platz machen zu müssen und nicht die Anerkennung für die Arbeit, die man geleistet hat, von der man denkt, dass man sie geleistet habe, zu bekommen. Ja, also sozusagen vom Hof gejagt zu werden. Das kann
ich sehr gut verstehen übrigens.
Und ist das auch eine Angst, die du zum Beispiel wirklich auch hast? Oder redest du jetzt eher für die Alterskohorte?
Nee, ich merke das auch.
Okay.
Ich merke das auch, weil das ist einfach, das ist jetzt irrational.
Ja,
aber das ist so ein Gefühl, wo ich denke so, naja, mit Wucht kommen eben jetzt neue, jüngere, energetischere Leute nach. Und ich kann das rationalisieren, weil das ist ja, ne, aber nee, das ist ein Gefühl. Also ich kann mich davon nicht frei machen. Ja. So.
Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe viel auch das Gefühl, dass deine Generation, auch so die Generation einmal vor dir, dass die radikaler waren in vielen Hinsichten auch. Also handwerklich vor allem radikaler waren, vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, aber so, was man so alles gemacht hat. Ich habe zum Beispiel eine kleine Story. Ich war auf Reportage in einem Frauenhaus und habe da eine jüngere Mitarbeiterin und die Leiterin der Einrichtung, die eben älter war, habe ich dann beide porträtiert und geguckt, wie die halt eben zusammenarbeiten. Und da hat die Jüngere, hat sie erzählt, als sie neu angefangen hat, dass sie sofort ein Rassismusseminar organisiert hat, weil es eben Kolleginnen gab, die rassistisch umgegangen sind mit den Bewohnerinnen, die Migrationshintergrund hatten. Sie meinte eben, sie hat das natürlich auch bewusst gemacht und sie steht auch hinter dieser Entscheidung und das war auch gut und so ist nicht. Aber sie hat gesagt, sie hat da schon auch an sich selbst gemerkt, wie brav sie als Generation eben sind und dass sie, wenn sie, die eben in dem Frauenhauskontext unterwegs ist, wenn sie denkt an die ersten Konferenzen irgendwie der autonomen Frauenhäuser, sie meinte, das Zitat habe ich mir gemerkt, sie meinte, wenn denen was nicht gepasst hat, die haben mit Stühlen geschmissen. Und ich sitze hier und organisiere ein Seminar, weil mir was nicht passt. Also so eine bürokratische Herangehensweise.
Ja, aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil das, was sich ja wirklich verändert hat, reden wir jetzt mal nur in den progressiven Kreisen, ist ja wirklich die Art und Weise, wie man Diskussionen führt, wie man sich gegenseitig angreift.
Ja.
Und ich auch aus der Taz kommt, ne, da also sowas von, also da hat man einfach viel härter diskutiert und wenn jemand anfängt zu weinen, dann fängt halt jemand an zu weinen, kann ich auch nichts für. Ja. Also da habe ich nicht unbedingt Verantwortung für übernommen. Ja. Und das war normal. Also Anne Will hat es letztens auch nochmal gesagt, das dachte ich, ist ja nochmal ein bisschen älter als ich, aber das war halt so. For the sake of the argument, das musste halt auch aushalten. Und da ist ja jetzt eine große Entwicklung passiert. Also dass das eben nicht akzeptabel ist. Das ist eine andere Ansprache und auch eine viel sanftere und respektvollere Ansprache gibt. Und wenn du dann sagst, ja, ein Seminar organisieren, ne? Weil die Frage ist ja, okay, ich kann mit Stühlen schmeißen, aber was wird dann gelernt? Es wird natürlich gelernt, dass man mit Stühlen schmeißen kann. Und das kann für die Person, die mit einem Stuhl schmeißt, total befreiend sein.
Mhm.
Also dann nicht sozusagen so ordentlich und rational, was mache ich jetzt und ich bleibe im Rahmen und so, sondern einfach mal wusch. Aber die andere Seite, die jetzt eben ihren Rassismus reflektieren soll, dürfte schwierig werden.
Klar.
Und also insofern, was ist dann radikal? Ist es nicht einfach wirklich radikal zu sagen, ich gehe mit meiner Wut an einen anderen Ort? Für euch organisiere ich jetzt aber einen Rahmen, in dem ihr was lernen könnt, weil das ist nämlich meine Hoffnung, dass ihr was kapiert. Oder feiere ich mich in meiner Wut?
Kennt ihr die Rote Zora?
Hamburg?
Ja.
Ja, klar.
Genau. Also das war ja so eine feministische, manche sagen Terrorismus, andere sagen konkrete Aktion, kommt sozusagen drauf an, aus den 80er Jahren, die Anschläge gemacht haben, ganz konkret auch zum Beispiel Kaufhäuser. Die hatten auf jeden Fall immer auch einen sehr internationalistischen Ansatz und waren echt richtig coole Feministinnen, die versucht haben, was zu ändern und auch globale Perspektiven einzubringen in den Feminismus in Deutschland. Ich war im Kino, als ein Dokumentarfilm über die gezeigt wurde und die Regisseurin war da. Und die war nicht Teil von denen. Kann sie vielleicht auch nicht sagen, sonst kommt sie in den Knast. Aber auf jeden Fall, sie war aus dem erweiterten Umfeld und hat deren Tun und Machen dokumentiert. Und wir haben danach mit ihr gesprochen. Ich würde sagen, Ines, die müsste noch älter als du sein oder deine Generation. Und die hat zu mir gesagt, und das fand ich total erhellend, weil wir sie natürlich auch nach Strategien gefragt haben. Wir so, Revolution wie? Was können wir machen?
1-5?
Sag jetzt mal. Und sie hat dann so gesagt, was feministische Organisierungen betrifft, würde sie sich eigentlich wünschen, dass sie damals in ihren autonomen Gruppen die Feinfühligkeit gehabt hätten, die wir heute miteinander haben. Also, dass sie uns sehr dafür bewundert, dass wir aufeinander eingehen können. Das ist jetzt natürlich eine Aussage, ist jetzt nicht Wissenschaft. Aber viele Gruppen am Ende auch am Umgang miteinander gescheitert sind, ja. Und weil sie nicht aufeinander eingehen konnten. Also, sie würde sich so mehr Radikalität im materiellen Handeln für uns wünschen. Aber für sich hätte sie sich damals gewünscht, dass der Umgang besser ist und dass man so aufeinander eingeht, wie wir es heute machen. Und das fand ich lovely, auch wie sie das verbinden konnte. Und auch ihre Kenntnis von unseren Politiken hat mich auch sehr beeindruckt.
Aber geht es wirklich um Radikalität oder um das nochmal aushalten und bearbeiten von Differenz? Korrigiert mich gerne, ne? Aber da sehe ich eher ein Spannungsverhältnis. Weil wenn das Allerwichtigste ist, dass wir nett miteinander sind, achtsam miteinander sind, dann erlebe ich das manchmal so, dass ich finde, das geht zulasten der Herausarbeitung von Differenz. Ich bin eben nicht deiner Meinung. Ja. Ich sehe es anders.
Ja. Und ich glaube, es wird auch oft verwechselt. Also ich glaube, es wird oft verwechselt, wie jemand sieht die Dinge anders mit jemand ist gemein zu mir. Und ich denke, dass das ein bisschen auch unserer Feinfühligkeit geschuldet ist durchaus. Dass eben so ein sicherer Raum manchmal zu bedeuten scheint, hier haben alle meine Meinung zu sein. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal, wenn man tatsächlich irgendwie weiterkommen will, auch in der Analyse.
Total. So. Es gibt halt dieses eine essentielle Problem, das spüre ich dann auch immer in meinen 8. März-Ausflügen, Leute, weil da werde ich natürlich für Missy viel eingeladen. Klar. Dann denken sich auch ältere Frauenvereine, jetzt laden wir mal so eine junge Feministin ein. Also ich werde dann natürlich auch immer misgendert. Ich muss dann schon auch auf dem Podium sitzen und einfach aushalten, dass meine Lebensrealität als Quatsch bezeichnet wird. Und das ist eben dann die Frage, ne? Also das ist, was muss man da aushalten? Und ich stelle mir dann vor, wenn ich noch eine andere Positionierung hätte, ich könnte es nicht aushalten. Dass ich mich sozusagen mit anderen Feministinnen auch öffentlich irgendwo hinsetzen muss und mir dann 1,5 Stunden lang erklären lassen muss, dass so, wie ich mein Leben lebe, in meinem Fall jetzt mich als nicht-binär verstehend, was soll das eigentlich sozusagen?
Und aber wieso siehst du es als dir erklären lassen? Also das ist ja nicht so. Du kannst ja was entgegnen und denen was erklären.
Das mache ich auch. Und für mich ist das auch in Ordnung. Also ich kann das auch erklären und ich kann auch dagegen halten. Ich habe auf jeden Fall die Kraft dafür. Ich verstehe aber, dass manche Leute die Kraft dieser Art von Konfrontation nicht haben. Und ich bin total bei euch, dass man immer miteinander reden können muss. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Aber es gibt für mich diesen Minimalkonsens. Ich spreche dir nicht ab, dass du einfach eine Frau bist. Ich mache mit dir keinen Gender-Gaga. Bleib dabei. Sei eine Frau. Und ich kämpfe deine Kämpfe mit. Ich mache das. Und das, was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig, aus Solidarität. Aber ich brauche von dir auch die Solidarität, dass, wenn ich trans bin oder ich nicht binär bin, oder das ist in meinem Fall jetzt nicht so, aber Rassismus erfahre, dass du nicht sagst, dass das Quatsch ist. Ich glaube, das ist manchmal dieser Minimalkonsens, der mir da fehlt und wo ich manchmal auch ein bisschen verzweifelt bin. Wie kann ich das erklären? Dass das die Grundlage von unserem Gespräch.
Wie erlebt ihr das? Ich erlebe das so, dass jetzt in meinen Kreisen, dass da in den letzten 10 Jahren, das ist ja Intersektionalität, was du beschreibst. Ja. Also wirklich was dazugelernt wurde, auch in diesen frauenpolitischen Kreisen. Blende ich da Sachen aus? Ich war jetzt auch auf dem Gleichstellungstag, ne, also von der Gleichstellungsstiftung. Da gab es dann ein Panel, Trans als Herausforderung für Gleichstellungspolitiken. Und dann dachte ich so, da gehe ich jetzt mal hin. Das war aber aus meiner Sicht, war das aber ein gutes Panel, weil da eben Transpersonen drauf saßen, die die Verbindung hergestellt haben und gar nicht streiten mussten, aber das eben gesagt, das ist unsere Lebensrealität, ihr erkennt das an und das ist auch nicht kompliziert.
Ja, das ist gut.
So. Und da habe ich gedacht, aber vielleicht nehmt ihr das anders wahr, wow, da ist man jetzt endlich einen Schritt weitergekommen. Dass man jetzt eben Gleichstellung nicht mehr im Gegensatz zu Trans sieht, sondern dass die jetzt ja auch eine, glaube ich, eine sehr gute Studie, keine halben Sachen in Auftrag gegeben haben, wie man den Artikel 3 nutzen kann, um eben Trans rechtlich gleichzustellen und eben nicht nur Mann und Frau, wie das geht. Und dann dachte ich so, okay, dann sind wir doch.
Ich nehme das schon auch so wahr. Ich wollte nur ergänzen, weil du, Ulla, gesagt hast, du hast die Kraft, um da was entgegenzusetzen. Irgendwie innerhalb der feministischen Bubble, sage ich jetzt mal, gibt es Fortschritte. Schön und gut, gibt auch intergenerationale Gespräche und Fortschritte irgendwie in dieser Hinsicht. Alles super. Außerhalb ist Antifeminismus gerade die Anschlussideologie für sämtlichen rechten Rand Quatsch, der da kreucht und fleucht. Das heißt.
Und demnächst auch für unseren Kanzler.
Ja. Genau. Fehlt uns nicht. Allein deswegen. Ja. Schon ein bisschen eine Praxis, die den Leuten diese Kraft verleiht, etwas entgegenzusetzen. Also haben wir uns nicht ein bisschen sehr konzentriert auf, wenn du es nicht aushältst, dann geh gerne raus. Wenn du diese Folge nicht aushältst, dann hältst dann hör gerne eine andere. Keiner muss irgendwas, raus, raus, raus. Mhm. Haben wir es ein bisschen vielleicht darauf sehr versteift und ein bisschen außer Acht gelassen, was ist denn mit dem Empowerment? Was ist denn mit Leuten, die Kraft verleihen? Weil sie werden sie brauchen, wir werden sie alle brauchen. Friedrich Merz wird Kanzler.
Kann ich dir nur zustimmen, Özge. Ich glaube, wir müssen da, jetzt mache ich mal so ein Wir auf, das ist natürlich eine Behauptung.
Mensch, wir haben doch jetzt schon eine Stunde geredet. Ich denke, wir haben hier ein Wir jetzt.
Drei sind eine Party.
Ja. Aber diese Konfrontation und wie diese Konfrontation gestalten und nicht nur zu reagieren, das ist ja jetzt das, womit wir zu tun kriegen. Mhm. Und zwar massiv.
Ja.
Und ich glaube, da ist jetzt aber nicht nur sozusagen wichtig, die Konfrontation sozusagen aus den 80ern und 90ern so wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, das wäre zu einfach.
Mhm.
Auch da geht es jetzt wieder um die Verbindung. Es hört sich jetzt immer so langweilig an, wenn ich sage, es geht um die Verbindung. Also ich wüsste es nicht besser, als dass wir unsere unterschiedlichen Wissensformen miteinander verbinden müssen, ohne sie sozusagen gleich zu machen.
Ja.
Weil woher sollen wir denn die Kraft nehmen? Es wird massiv.
Ja.
Und die feministischen Räume werden noch kleiner werden, weil das Geld fehlt, weil wir jetzt mit einer Militarisierung zu tun haben, wo eben klar ist, jetzt die Jungs machen wieder die harten Sachen und der Rest ist halt der Rest. Und man ja jetzt schon auch schon merkt, wie viele Leute sich genau dazu sortieren. Ja, also auch in progressiven, auch in grünen Kreisen, auch in Kreisen, wo wir die Verbündeten suchen, ja, und auch haben. Da muss es eben darum gehen, sozusagen auf solche Angriffe eines Friedrich Merz nicht einfach konfrontativ zu antworten, sondern smart. Ja, also vielleicht so ein bisschen auch so Aikido-mäßig die Energie aufnehmen und umleiten. Ja.
Und das übrigens auch als Angriff genauso zu verstehen, wenn irgendwelche Grünen sagen, Frauen in die Bundeswehr und so machen wir es jetzt alles einmal schön progressiv, gestalten wir das, weil Wehrpflicht einfach Mädchen und Frauen abkommandieren gleich. Und dann ist irgendwie Krieg auf einmal eine feministische Angelegenheit.
Ja.
Das auch als Angriff verstehen.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist vielleicht nicht ein Angriff auf Frauenrechte, wie wir ihn irgendwie kennen und wie wir es gewohnt sind und wie wir es navigieren können und wie wir uns da schön alle positionieren können.
Mhm.
Aber es ist ein Angriff auf die Selbstbestimmung, es ist ein Angriff auf die Autonomie, es ist ein Angriff auf das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit von diesen Jugendlichen.
Mhm. Aber für alle Geschlechter, ne?
Ja. Ja, genau.
Und gleichzeitig müssen wir uns ja auch damit mit den Bedrohungslagen ja auch auseinandersetzen. Ich denke schon, wir müssen uns mit Wehrhaftigkeit beschäftigen und wie wir da hinkommen und wie wir eben im Rahmen von einer jetzt nochmal anders aufgrund der Weltlage nötigen Wehrhaftigkeit, wie wir in diese feministische und überhaupt Freiheit eintragen können.
Dir gefällt der Pissi-Podcast? Du möchtest mehr feministische Inhalte in deinem Alltag? Dann abonniere den kostenlosen Newsletter des Gunda-Werner-Instituts und folge uns auf Instagram für deine Extraportion Feminismus.
Du hast jetzt schon ein positives Beispiel genannt. Wo findet ihr denn, wo ein feministischer Generationenaustausch funktioniert?
Ständig.
Einfach so Best Practice. Ständig.
Ich habe es ständig, nicht nur mit meiner Mutter, sondern generell, wann immer ich irgendwie ältere oder also älter im Sinne von älter als ich Frauen treffe, die
zum
einfach
Beispiel
schon.
Nicht.
Also das ist ja in deinem Fall echt einfach.
Ja, genau. It's not too hard.
Dann passiert das halt dauernd, ne? Dass eben dieses kommt so, ja, ach Mensch, das haben wir auch schon diskutiert. Und das ist ja, klar kann man jetzt auch sagen, okay, das heißt ja, es werden irgendwie keine Fortschritte gemacht, weil ständig die gleichen Themen aufgewärmt werden.
Mhm.
Oder man versteht das als etwas, was so, okay, irgendwie der patriarchale Dauerzustand ist irgendwie der gleiche. Aber dafür Generation nach Generation checkt es und spricht drüber und analysiert es und kommt zu den gleichen Ergebnissen und lehrt sich auch gegenseitig. Umgekehrt fühle ich mich auch oft sehr gewertschätzt mit meiner jungen Perspektive von dann wieder älteren Genossinnen, dass die eben so sagen, also, ne, dass sie da auch was von uns lernen können, dass wir von ihnen lernen können. Also vieles, finde ich, funktioniert da auch schon sehr, sehr gut.
Hm. Ines?
Wo es funktioniert, ist, glaube ich, bei dem Thema Gewalt.
Mhm.
Also ob das jetzt Hate Speech im Netz ist, wird verstanden oder eben auch Femizide wird verstanden. Mhm. Da sehe ich überhaupt keine Verständigungsschwierigkeit.
Ja.
Es wird auch bei 218 und reproduktive Gerechtigkeit sehr viel verstanden. Sehe ich überhaupt Alter nicht als Hürde.
Ja.
Und ich glaube, bei dem Thema Antirassismus und Anti-Ableismus, da gibt es schon noch so ein bisschen was für uns Ältere und für uns Alte noch schon was zu tun. Und da können wir einfach auch von den Jüngeren lernen und das sollten wir auch. Und das, finde ich, passiert aber auch schon. Jetzt bin ich wieder so moderat. Und ich glaube, dass vielleicht zum Schluss der Generationenbegriff, Ulla, du hast es ja auch in deiner Einleitung gesagt, er wird ganz massiv benutzt und also müssen wir auch mit ihm umgehen. Deswegen müssen wir ihn analysieren, deswegen können wir ihn nicht einfach beiseite legen, was ich ja manchmal ganz gern tun würde, weil ich glaube, dass sich mit ihm auch ein Risiko verbindet. nämlich der Homogenisierung. Dass eben unterschiedlich, wirklich unterschiedliche Strömungen innerhalb von diesen Alterskohorten darüber in den Hintergrund geraten. Und einfach nur ein ganz auf der Hand liegendes Beispiel zu nennen, jetzt Europawahlen, Wahlverhalten. Die unter 25-Jährigen haben eben zu 17%, also in Deutschland, Union und zu 16% AfD gewählt. Das heißt, eine Aussage darüber, ob jetzt die unter 25-Jährigen progressiv oder konservativ werden, ist so einfach nicht zu treffen. Es gibt eben sowohl als auch. Mhm. Und es ist eben wirklich mit einem Risiko behaftet, wenn man diese Gleichzeitigkeit oder dieses Spannungsverhältnis neutralisiert, weil zum Beispiel auch jetzt im grünen Kontext wurde ja lange oder eben auch, glaube ich, bis zur Europawahl weithin angenommen, naja, die Jüngeren, die sind schon eher auf der Seite von Grüns. Mhm. Darauf hat man auch seinen Wahlkampf aufgebaut oder eben die Adressierung nicht so stark von jungen Leuten gemacht, weil man eben dachte, naja, die sind eher da. Ja, das sind nicht die Wackelkandidatinnen, die wir gewinnen müssen. Und das war keine gute Strategie. Also man kann eben dann über diese Homogenisierung, über diesen Generationenbegriff, was ja auch so ein bisschen so ein Besserwisserbegriff ist, ne, so weiß ich schon Bescheid und weiß ich schon, wovon die Rede ist.
Stimmt, da müssen wir nicht mehr reden.
Ich weiß, da muss man jetzt auch nicht mehr so, ne, und ich höre das und denke mir so, du weißt es, ich weiß es, wir verstehen uns.
Ja.
Und also einfach ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, weil wir brauchen ja die Ambiguitätstoleranz. Also, ne, wir müssen ja die Gleichzeitigkeit von wirklich unterschiedlichen politischen Standpunkten aushalten. Und jetzt im feministischen Kontext braucht es ja einfach immer wieder das Herausarbeiten von Verbindungslinien, damit wir hin und her gehen können.
Ja.
Raus aus unserer Bubble, zurück in unsere Bubble. Wir wollen ja hin und her gehen.
Vielleicht könnten eben auch feministische Generationen gemeinsam sich auch Mut geben und auch voneinander lernen. Also vielleicht ist das auch eine sehr nutzbare Strategie oder ein Austausch, den wir auch noch mal stärker nutzbar machen können in unseren politischen Kämpfen im Moment. Sonst habe ich von den Strategien noch gehört für verschiedene feministische Generationen. Du hast im Laufe des Podcasts auf jeden Fall für mehr Geduld plädiert, also dass man sich auch zuhört und den Raum gibt und dass es vielleicht auch nicht beim ersten Mal funktioniert, wenn man miteinander spricht, aber dass man in Kontakt bleibt, das kennen wir bestimmt auch alle aus unseren Familien. Also wenn wir da alle beim ersten Mal sagen würden, mit dir rede ich nicht mehr, dann, ne? Du hast auf jeden Fall für Debatte und für Streit und auch das Aushalten der Unterschiede plädiert. Das hast du auch gemacht, Ines. Fehlt noch irgendeine Strategie, die ihr genannt habt, die wir jetzt hier vielleicht auch so zum positiven Wrap-up nochmal in die Schale werfen können?
Na, die Räume. Also jetzt dieser Podcast, den ihr jetzt mit Missy zur Verfügung stellt, ist halt so ein Raum. Und das ist, diese Räume gibt's nicht so viel.
Ja.
Und vielleicht ist auch manchmal nicht immer so, dass, wenn wir die jetzt auf dem GWI zur Verfügung stellen, das ist jetzt auch nicht immer so der Burner. Ja, dass dann alle sagen, oh ja, jetzt komme ich mal ins GWI, weil jetzt, da kann ich mich mal mit Ines austauschen,
mit den Alten
unterhalten. Also Ines als der Alten unterhalten, das ist jetzt auch nicht so. Es gibt attraktivere Einladungen, ja. Also und insofern weiß ich das nicht, aber ich glaube, wir brauchen diesen Austausch und einfach das Wohlwollen.
Ja.
Wohlwollen ist, glaube ich, ein ganz gutes und wichtiges Stichwort. Also wohlwollende Interpretation dessen, was der andere gerade sagt. So eine bestimmte Form von so das Autoritäre in sich selber auch erkennen und bekämpfen.
Oh ja.
Und sich nicht wie ein Bulle verhalten, wenn irgendwer irgendwas macht, was vermeintlich nicht in Ordnung ist. In sich selbst irgendwie die Kraft finden, was entgegenzusetzen, auch wenn es sein muss, auch was hart entgegenzusetzen. Mhm. Aber eben, was entgegensetzen heißt ja im Gespräch bleiben. Also auch ein Streit ist ja ein Gespräch. Ich denke, wenn man die autoritären Tendenzen innerhalb der Bewegung, innerhalb sich selbst, jeder für sich selber, wirklich offen reflektiert und hinterfragt, dann finden wir die in uns allen. Es ist, finde ich, eine ganz wichtige Grundbedingung von der emanzipatorischen Bewegung ist, dass da alle einfach permanent ein bisschen an sich arbeiten in der Hinsicht.
Mhm. Bei Missy sagen wir auch immer, Kritik ist Care. Wenn ich dich nicht mehr kritisiere, bist du mir egal. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Wir wollen uns nicht egal werden. Wir wollen miteinander weitersprechen. Insofern möchte ich mich ganz recht herzlich für diesen Podcast bedanken. Ich bin ganz beseelt und danke euch für eure Offenheit, dass ihr auch persönliche Stories geteilt habt, aber auch für ja euren politischen Schneid. Ich habe es mega genossen, mit euch zu sprechen, euch zuzuhören und hoffe, es werden weitere Räume dieser Art initiiert, online oder off. offline, damit wir mehr voneinander lernen können, miteinander quatschen können.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Produktion Gunda-Werner-Institut Julia Reger. Jingle und Sounddesign Neda Sanay. Video Joanna Georgi. Schnitt Marie Minkoff.